Fühlt ihr euch freudig heute? Vielleicht nicht so. Spielt keine Rolle. Ja. Das, was wir gesungen haben, machst auch das Ding zu einfach. Ja, gibt es einfach um. Dankeschön. Ja. Die Realitäten, die wir eben gehört haben, auch in der Kinderlektion, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Der Gott Israels, Jesus Christus, der Heiland, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, ist die Realität. Ja, und wenn ihr euer Leben Jesus anvertraut habt, und die Großen sind genauso gemeint, dürft ihr in diese Freude einsteigen, dürft in dieser Freude sein, ob ihr euch danach fühlt oder nicht. Ja, das ändert an der Realität, dass Gott existiert, dass unsere Sünden vergeben worden sind, nichts. Manchmal ist es so, manchmal habe ich Zahnschmerzen, und dann denke ich mir, naja, wenn die Zahnschmerzen vorbei sind, dann freue ich mich wieder. Ja, vielleicht geht es euch auch so, aber dann erinnert euch, ja, viel schlimmer als die Zahnschmerzen ist eigentlich die Sünde in unserem Leben. Und die Bibel vergleicht die Sünde oft mit Aussatz. Ja? Und wer reinigt uns von dem Aussatz? Ist es der Fluss Jordan, das Wasser vom Fluss Jordan? Sollen wir jetzt alle nach Israel fahren und uns da untertauchen? Hey, wäre nicht schlecht. Kommt ihr mit? Jesus macht es, ja. Und eines Tages werden wir sowieso alle, in Israel und besonders in Jerusalem sein, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und wir werden mit Jesus Christus gemeinsam regieren. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, sehr wichtig, dass ihr eure Bibeln mitbringt. Schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 12. Wir werden heute eine sehr umfangreiche Predigt hören. Und vielleicht wundert ihr euch, wenn ich euch anschaue. Ja, eigentlich schaue ich euch durch euch durch. Ich muss mich so konzentrieren, kann ich auf meine Augen nicht so aufpassen. So, wenn ich euch anschaue, ich sehe euch nicht. Ich konzentriere mich auf das, was ich sagen will. So, manchmal gehen meine Augen wie so ein Träumer. Ja, dann denke ich, Mensch, hat da was geraucht oder was? No. Ich versuche mich zu konzentrieren. Denn es ist zweierlei und ihr kennt das auch. Ob man nun eine Sache verstanden hat, und das ist wichtig, dass man eine Sache versteht. Die andere Angelegenheit ist es, und das ist wirklich eine Gabe, dass man das, was man verstanden hat, kommunizieren kann. Ja, und das ist oft nicht einfach. Mir fällt es sehr, sehr schwer, weil, ja, aus manchen Gründen. Vielleicht gehe ich davon aus, dass die meisten von euch sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Viele der Grundlagen, die ich überhaupt nicht anspreche, ich gehe davon aus, dass ihr das kennt. Ja, aber manchmal ist das nicht so. So, wir wollen gemeinsam, oder ich möchte gemeinsam mit euch den Text ab Vers 6 lesen bis Vers 12. Vieles werden wir ansprechen heute aus diesem Text. Manches werden wir nicht ansprechen können, das lassen wir für die nächste Predigt. Aber da wird einiges auf uns zukommen. So, hol tief Luft. Und lasst uns zunächst einmal den Text lesen und dann wollen wir diese Dinge im Gebet dem Herrn anbefehlen, dass er uns durch den Heiligen Geist das Herz öffnet, wir sie verstehen. Und ich fange mit Vers 6 an. Wir lesen, und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie daselbst ernährt wurde 1260 Tage. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel, und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland Jesus Christus, wir verstehen, lesend diesen Text, dass es dein Wort an uns ist. Wir verstehen, dass du hier von einer Realität sprichst, die noch zukünftig ist, die noch Zukunft ist. Und doch willst du, dass wir das verstehen, was du hier sagst, und doch willst du, dass diese Realität unser Leben prägt, damit wir richtig vorbereitet sind für etwas Bestimmtes, was du mit der Welt vorhast. Und so ist es unser Gebet, gerade auch heute Morgen. Wir beugen uns in Demut vor dir und wir bitten dich, mache uns stille, demütig, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern dass wir es verstehen. Öffne du dein Wort durch den Heiligen Geist. Schenk, dass wir es erfassen. Und schenke auch, dass dieses Wort uns prägt und uns ja, motiviert, die richtige Entscheidung zu tun in unserem Leben. Wir preisen dich, Heiland. Amen. Amen. Manche von euch wird vielleicht gelesen haben, oh, das ist ein wilder Text. Ja? Naja, es ist schon nicht einfach, das einzuordnen, was wir lesen. Es hilft, wenn ihr die letzten zwei Predigten mit dabei gewesen seid, dann haben wir diese Dinge schon ein bisschen durchgesprochen. Ich werde nicht zurückgehen, sondern im Verlauf unserer Predigt manches vielleicht erwähnen, was wir in den letzten Predigten schon angesprochen haben. Die beste Art und Weise, diesen Text auszulegen, zu interpretieren, so wie ich denke, ist es, wenn wir versuchen, den Zeitpunkt dessen festzulegen, der Ereignisse, die uns hier berichtet werden. Und die Frage ist, können wir das? Können wir das? Lesend diesen Text und sehend auch, was der Zusammenhang dieses Textes sagt, wenn wir weiterlesen oder vorher lesen, können wir den Zeitpunkt dessen festnageln, was hier berichtet wird? Wir können. Schaut einmal in eure Bibel. Einmal wird in Vers 6 Folgendes gesagt, dort wird von 1260 Tagen gesprochen. Das ist ein Hinweis für uns, die wir die Bibel lesen und kennen, sie ernst nehmen. Der andere Hinweis ist in Vers 14, wenn wir ein bisschen vorspringen. Und dort wird von einer Zeit, Zeiten und halber Zeit gesprochen. Und ihr Lieben, wenn wir die Bibel kennen und wenn wir mit diesen biblischen Begriffen vertraut sind, dann wissen wir, dass 1260 Tage und eine Zeit, Zeiten und halbe Zeit dasselbe ist. Und das sind die dreieinhalb Jahre, die letzten dreieinhalb Jahre der Trübsalszeit. Ja? Natürlich, wir gehen vom hebräischen Kalender aus, der nur 360 Tage kennt. Das ist wichtig. Deshalb sind es dreieinhalb Jahre, die hier im Text gemeint sind. So, welche dreieinhalb Jahre? Ganz klar, die letzten dreieinhalb Jahre der Trübsal, ich werde das gleich erklären. Und eigentlich ist es so, dass dieser Text uns davon berichtet, was am Anfang dieser dreieinhalb Jahren stattfinden wird. Einmal auf der Erde und zur gleichen Zeit im Himmel. Sehr interessant. Aber halten wir noch einmal fest. Und hier greife ich zurück auf das, was wir am letzten Sonntag angesprochen haben. Die ersten fünf Verse des 12. Kapitels hier in der Offenbarung sprechen von der Vergangenheit. Ja? Sie sprechen von dem Versuch des Teufels, das Kommen des Messias Jesus Christus zu verhindern. Das war seine erste Strategie. Er hat alles dran gesetzt, um zu verhindern, dass der Messias kommt. Verse 1 bis 5, Offenbarung 12, sprechen zeichenhaft davon. In der letzten Predigt haben wir viel darüber gesprochen, deshalb werde ich nichts mehr dazu sagen. Die nächsten Verse ab Vers 6 sprechen von der Zukunft. Genauer gesagt sprechen sie von den letzten dreieinhalb Jahren der Trübsalszeit, die auch die große Trübsalszeit genannt wird in der Schrift. Sie sprechen davon, was zu Beginn dieser dreieinhalb Jahre, was sich ereignen wird, wie gesagt, auf der Erde und auch im Himmel. Und warum diese Zeit eben große Trübsalszeit genannt wird, das wird uns in diesem Text auch gesagt. Und gleichzeitig erkennen wir auch in diesem Text die zweite Strategie des Feindes Gottes, den Plan Gottes mit den Menschen zu durchkreuzen. So, der erste Versuch des Satans, den Messias loszuwerden, das heißt nicht loszuwerden, überhaupt zu verhindern, dass der Messias kommt, ist fehlgeschlagen. Die zweite Strategie ist die folgende. Er versucht, das Volk Gottes auszurotten. Ja? Damit Gott, der Verheißungen gegeben hat, als ein Lügner dann dargestellt wird. So, Gott, wir wissen das, im Alten Testament, er hat manche Verheißungen dem Volk Israel gegeben. Ihr wisst darum? Was ist eine dieser Verheißungen? Es gibt sehr viele, aber eine dieser Verheißungen, die, von der ich spreche, ist diese. Dass das Volk Israel unter der Herrschaft der Messias, unter der Leitung des Messias, über die ganze Erde herrschen wird. Das mag dem einen oder dem anderen nicht gefallen. Das spielt keine Rolle, was uns gefällt oder nicht. Das ist, was Gott durch die Propheten versprochen hat. Der Messias wird kommen und das Volk Israel wird, oder der Überbleibsel des Volkes Israel wird mit Jesus auf der Erde regieren. Und von dieser Zeit sprechen auch die Propheten immer und immer wieder. Und ihr Lieben, das alles zu vergeistlichen, also man muss da wirklich ein Künstler sein, um das vergeistlichen zu können, was im Alten Testament von Gott wirklich versprochen wurde. So, Satan ist es nicht gelungen, zu verhindern, dass der Messias kommt. Jetzt versucht er, das Volk Israel zu beseitigen, damit Gott eben sein Versprechen mit dem Volk Israel nicht einlösen kann. Und hier haben wir gleichzeitig die Erklärung des Wortes Gottes zum Antisemitismus. Warum hasst die Welt die Juden? Was denkt ihr? Macht das logisch einen Sinn? Es macht überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was wir sagen können und was wir sagen, auch als Christen, weil wir von der die Realität des Geistes wissen, es ist eine geistliche Angelegenheit. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der ist viel in der Welt rumgereist und er sagt, ein Phänomen ist sehr interessant zu sehen. Er sagt, die Japaner sind die größten Antisemiten. Das wusste ich nicht. Was haben die Japaner mit den Juden zu tun? Das können wir aber nur erklären. Die Japaner, die sind sehr, heute würde man sagen, geistliche Leute. Aber welcher Geist ist unter diesen Menschen? Ja? Welcher Geist treibt diese japanische Kultur? Ja? Sie beten ihre Verstorbenen an. Sie beten Dämonen und Geist an. Und von daher ist es nicht solch ein großes Wunder oder Überraschung, dass sie Antisemiten sind, weil Antisemitismus zutiefst eine geistliche Angelegenheit ist. Und lasst mich noch Folgendes als Erklärung hinzufügen. Vers 6, schaut einmal in den Text. Und da, wenn ihr das versteht, dann werdet ihr das besser einordnen können, was der Text hier sagt. Vers 6, offenbart uns zeichenhaft, was in der Mitte der Trübsalzeit stattfinden wird auf der Erde. Vers 7, und dann ist eine Unterbrechung, und Vers 7 und 12 ist eigentlich der Bericht dessen, was im Himmel stattfindet, zu der gleichen Zeit. Ja? Zu der gleichen Zeit dessen, was auf der Erde stattfindet. So, wir haben also zwei Elemente, die uns hier aufgezeigt werden in dem Text. Einmal Vers 6, das erste Element dessen, was auf der Erde passiert, und interessanterweise kommt diese Hinzufügung, Verse 7 bis 12, und wenn ihr ab Vers 13 schaut, da geht der Bericht weiter, der in Vers 6 angefangen worden ist. So, ihr könnt, wenn ihr eure Bibeln habt, ihr könnt eine Verbindung ziehen, Vers 6 und 13, damit ihr genau seht, aha, ab Vers 13 geht es wieder weiter, darum, was auf der Erde passiert. So, Vers 7 und 12, himmlische Angelegenheit, Vers 6 und dann ab 13 weiter, das, was auf der Erde passiert. Ich habe ein Beispiel gesucht, wie ich das durch eine Illustration für uns festhalten kann. Und ich dachte, das Bild einer Napoleon-Torte eignet sich sehr gut, denke ich. Ihr wisst, was Napoleon-Torte ist? Ja? So, wie viele Schichten habt ihr in Napoleon? Ich denke 7, oder? Oder manchmal sind es auch mehr, je nachdem, wenn ihr es wirklich gut machen wollt. So, ihr habt also diese Elemente, diese Schichten, die für sich selbst eigentlich auch nicht schlecht schmecken, aber die ihr aufeinander legt und dann habt ihr diese wirklich leckere Torte. Ja? Und in dieser Weise müsst ihr auch das vorstellen, was uns hier berichtet wird. So, wir haben zwei Elemente, die uns hier aufgezeigt werden. Das eine Element unseres Berichtes beschäftigt sich zeichenhaft mit dem, was auf der Erde passiert. Ja? Wenn Gott das wahre Israel, behaltet diesen Begriff in euren Kopf, das wahre Israel oder der Überrest, wenn er das wahre Israel bewahrt in den letzten 3,5 Jahren der Trübsalzeit. Das zweite Element spricht eben nicht zeichenhaft, sondern wortwörtlich von dem, was im Himmel zur gleichen Zeit passiert, wenn Satan und seine Diener, seine Lakaien zum zweiten Mal, hört genau hin, zum zweiten Mal aus dem Himmel hinausgeworfen oder verbannt werden, zunächst einmal auf die Erde. Auch das ist ein wichtiger Hinweis für uns. So, gehen wir zurück zum 6. Vers. Ich möchte einige Erklärungen geben zum 6. Vers und dann mich auf 7-12 konzentrieren. Im 6. Vers, wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass von dem Zufluchtsort oder Fluchtort gesprochen wird, zu dem seinerzeit in der Trübsalzeit das wahre Israel fliehen wird. Und Folgendes wird in unserem Text gesagt. Schaut in eure Bibeln. Erstens, es ist ein Ort in der Wüste. Wunderbarer Hinweis für uns als bibellesende Menschen. Es ist ein Ort in der Wüste, für Israel bereitet. Zweitens, es ist ein Ort, den Gott selbst für das wahre Israel vorbereitet hat. So, wer bereitet diesen Ort vor? Es ist Gott selbst. Es ist eine übernatürliche Angelegenheit. Ja? Und das, ich weiß nicht, wie das euch in euren Übersetzungen steht, aber in meiner Übersetzung steht, es ist eine von Gott bereitete Stätte. Klingelt das bei euch im? Woran erinnert euch das Wort? Es ist eine von Gott bereitete Stätte. Woran erinnert euch das? Was hat Jesus seinerzeit gesagt seinen Jüngern? Johannes 14, Vers 2. Jesus sagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Interessant. So, wo ist diese Stätte, die Jesus für seine Nachfolger bereitet? Es ist im Himmel. Wahrscheinlich ist es das neue Jerusalem. Ja? In unserem Text ist die Stätte, die Gott für das wahre Israel bereitet, auf der Erde. Und als erstes wird uns darauf hingewiesen, dass es ein Ort in der Wüste ist. Und auch das ist ein Bezug eigentlich zu dem Alten Testament. Gott führte Israel 40 Jahre durch die Wüste, um sie in das verheißene Land zu bringen. Ja? Das ist nichts Neues, was ich uns erzähle. In der Trübsalzeit sind es nur 3,5 Jahre, die das Volk, das wahre Israel, sage ich mal, in der Wüste zubringen wird, um dann in das verheißene Gottes, was? Das messianische Reich, einzugehen. So, wir sehen diese Parallelen sofort. Und die hören hier nicht auf, es geht ja weiter. Drittens wird uns in unserem Text gesagt, es ist ein Ort, an dem Gott übernatürlich sein Volk ernähren wird. Hat Gott sein Volk ernährt 40 Jahre in der Wüste? Wie hat er das gemacht? Übernatürlich. Und genauso wird das hier sein. Nicht 40 Jahre, sondern 3,5 Jahre, aber Gott wird sein Volk übernatürlich ernähren. Viertens wird uns gesagt, wie lange der Zeitpunkt der Flucht Israels sein wird, nämlich 1260 Tage. Und hier geht es wieder um die 3,5 Jahre, letzten 3,5 Jahre der Trübsalzeit. Die eine Frage, oder die eine Frage, die manche von euch haben, ist diese: Welcher Ort ist das, von dem hier die Rede ist? Können wir das der Schrift nach festlegen, welcher Ort das ist? Und ich denke, wir können. Ja? Bevor ich aber zu diesem Ort etwas sage, möchte ich zu dem wahren Israel sagen. Ich habe gesagt, behaltet diesen Begriff in eurem Kopf. Das wahre Israel, der Überrest, so wird auch im Alten Testament genau, werden diese Menschen genannt, von denen hier die Rede ist, zeichenhaft die Rede ist mit der Frau. Was können wir zu diesem wahren Israel der Schrift nach sagen? Wir können sehr viel sagen. Und zwar, schaut einmal in den 17. Vers. Hier werden diese Menschen qualifiziert. Manche denken, oh ja, die Juden allgemein werden fliehen zu dieser Zeit, wenn der Antichrist mit seinen Armeen kommt, um Israel zu peinigen. Nur diejenigen, die zu Christus gehören, von den Juden werden fliehen. Und schaut einmal, was gesagt wird in Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier haben wir die Qualifizierung der Menschen, die fliehen werden. Wer ist das? Sind die Gläubigen aus Israel. Das ist das wahre Israel. Das ist der Überrest. Sie werden fliehen und sie wird Gott auch übernatürlich bewahren. Wir würden heute sagen, das sind messianische Juden. Das sind solche Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben und die hier in Kapitel 12 durch die Frau eben symbolisiert werden. Und jetzt komme ich zurück zu dem Ort, ja, in der Wüste. So wie ich persönlich denke, ich bin auch keine Autorität, ja, um sagen zu können, so und so ist es. Ich denke aber, dass hier im Allgemeinen von dem Land Jordanien gesprochen wird, aufgrund dessen, was uns zum Beispiel auch im Alten Testament schon gesagt wird, in Daniel 11, Vers 41. Ihr könnt gerne diese Stelle aufschlagen, Daniel 11, 41. Hier wird Folgendes gesagt. Er wird auch in das herrliche Land kommen. Das herrliche Land in der Heiligen Schrift ist immer was? Ist nicht Deutschland. Ja, ist auch nicht Paraguay, ist auch nicht Kanada, es ist Israel. So, er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen. Und jetzt wird gesagt, wer entfliehen wird. Und hier geht es um bestimmte Gebiete. Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Auch das Ammon, ja, wie heißt die Stadt von Jordanien? Könnt ihr euch erinnern? Jetzt habe ich es auch vergessen. Wie heißt die Stadt, die Hauptstadt von Jordanien? Amman. Mensch, mein Kopf will nicht. Habt ihr das gewusst? Amman, das kommt von Ammon, ja. Und der Hinweis ist eben, dass die Ostseite des Jordan, da wo Moab seinerzeit, Edom und Ammon war, übernatürlich bewahrt wird vor dem Antichristen. Nun, die Rede hier in Daniel 11, und das muss ich hinzufügen, ist eigentlich interessanterweise, wo ist Andreas, der ist weg, ne? Von einem syrischen König, der kommt, ja, und der das Land Israel überfällt. Der syrische König oder sein Name war Antiochus Epiphanes. Er war ein widerlicher, absolut widerlicher Bursche. Und in Daniel dient er als ein Vorschatten auf den Antichristen. Die Dinge, die er damals mit den Juden gemacht hat, die wird der Antichrist seiner Zeit auch machen. Unter anderem wird gesagt, dass er in dem Tempel der Antiochus Epiphanes, manche nennen ihn auch Epimanes. Epimanes meint durchgedreht im Kopf, verrückt. Und das war er auch. Was hat er gemacht mit den Juden? Er hat viele umgebracht. Und dann hat er sich in den Tempel, begab sich in den Tempel und hat in dem Tempel ein Schwein geopfert, geschlachtet. Und was er noch gemacht hat, das werde ich nicht erzählen, das ist zu widerlich. Aber wir wissen, dass die Offenbarung ganz genau davon spricht, dass der Antichrist ja so etwas Ähnliches machen wird bei der Entweihung des Tempels in Jerusalem. So, diese Person, Antiochus Epiphanes aus der Vergangenheit, dient als ein Vorschatten auf den schlussendlichen Antichristen, auf dessen Erscheinen wir eigentlich noch warten. Und ich denke, dass er sich bald offenbaren wird, aber das ist meine persönliche Einstellung, ihr müsst das nicht so annehmen. Ich denke, wir sind schon in der Zeit da. Und interessanterweise, als dieser Antiochus Epiphanes gekommen ist, er hat irgendwie kein Interesse gehabt an Edom, Moab und Ammon. Ja, er hat ihn in Ruhe gelassen, obwohl er ein mächtiger König war und unersättlich. Er wollte immer mehr haben. Das Problem war, er wollte Ägypten haben. Und immer von Syrien nach Ägypten zu ziehen, musste er immer durch Israel. Und jedes Mal, wenn er durch Israel gezogen ist, hat er die Juden gepeinigt bis zum letzten Mal. Ja, bis es nicht mehr ging. Er war ein widerlicher, widerlicher Mensch. Interessanterweise, wie gesagt, hat er kein Interesse gehabt an Edom, Moab und Ammon. Und das ist der Hinweis für uns, dass auch in der Endzeit, wenn der Antichrist mit seinen Armeen kommt, Israel belagern wird, Israel quälen wird, der gläubige Teil Israel, der Überrest Israels, ganz genau weiß, wie es diese Situation einzuschätzen, wie sagt man, einzuschätzen haben wird? Wie sagt man das richtig im Deutschen? Ich weiß nicht. Soll, einschätzen soll und sie werden fliehen. Ja? Wir sehen totale Parallelen. Nun, manche sagen, aha, hier ist von einer besonderen Stadt die Rede. Petra, habt ihr davon gehört? Petra? Ja? Da gibt es Leute, die das sehr stark vertreten und das ist wahr. Wir haben manche Hinweise in der Heiligen Schrift, die ganz klar darüber sprechen, ansatzweise sprechen und man kann davon ausgehen, dass es wirklich Petra ist. Und manche sind so darauf versessen, dass es nur diese Stadt sein kann. Einer davon war zum Beispiel der amerikanische Evangelist mit dem Namen William Eugene Blackstone. Und seinerzeit, das heißt 1930er Jahre, hat er $8,000 gesammelt und ausgegeben, damit Bibeln gekauft werden könnten, die dann nach Petra gebracht worden sind und versteckt wurden in der Stadt. Vielleicht habt ihr davon gehört, eine sehr interessante Geschichte. Was mich interessiert hat, war, wie viel $8,000 in den 30er Jahren heute, wie viel Dollar das heute wären. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel das ist, der Vergleich? Sehr interessant. 119.522,79 €. Das ist eine außerordentliche Summe, die er ausgegeben hat, für die Bibeln zu kaufen und die dann nach Petra zu bringen. Fantastisch. Ja? Und eine seiner Begründungen war eben gewesen, dass wenn Israel in diese Stadt flieht, Petra, ja, sie dann diese Bibeln finden und in der Bibel sie dann lesen können, dass Jesus der wahre Messias ist und dass sie möglicherweise dann zum Glauben kommen. Das Problem ist aber, ist nicht ein Problem, aber die Schrift sagt uns, dass diejenigen, die fliehen, das sind schon Christen. Ja, und ich bin mir sicher, die werden ihre Bibel mitbringen. Aber wie auch immer, ja, wie auch immer. Eins ist klar, der gläubige Überrest Israels wird übernatürlich von Gott selbst bewahrt an einem Ort am Ostufer des Jordans. So viel können wir sagen. Ob es nun die Stadt Petra ist oder Bosra, habt ihr von dieser Stadt gehört? Bosra. Maika, Maika ist im Englischen, wie sagt man im Deutschen? Micha, der spricht von dieser Stadt und man könnte das annehmen, dass es auch eine Stadt sein kann, die eben diese Flüchtlinge annimmt, aus Israel. Und interessanterweise, Bosra und Petra liegen ungefähr 80 Kilometer voneinander und sind verbunden durch eine Autobahn, die heißt die Autobahn des Königs. Sehr interessant. Ja? Wie auch immer, es kann diese Stadt oder die andere sein. Ich denke eher, dass uns ein Gebiet allgemein gezeigt wird und das ist Jordanien. Und Jordanien wird in den letzten 3,5 Jahren auf irgendeiner Weise von Gott in einer besonderen Art und Weise bewahrt vor den Angriffen des Antichristen, sodass das gläubige Israel dahin fliehen kann, nicht fliegen. Lass uns wieder in den Text schauen. Ich will noch einmal betonen, Vers 6, hier wird uns eine Realität gezeigt, die dann in Vers 13 weiter aufgegriffen wird. Und jetzt kommen wir zu Vers 7 bis 12. Und hier lesen wir von einem himmlischen Konflikt, ja, der uns berichtet wird. Und es scheint uns, dass dieser Konflikt sich intensiviert, gerade zu diesem Zeitpunkt der Mitte der Trübsalzeit. Satan und seine Engel werden nach einem Kampf mit den Engeln Gottes und besonders Erzengel Michael aus dem Himmel verbannt. Und im Zusammenhang mit dem Erzengel Michael ist es bedeutend zu wissen, dass dieser Erzengel Michael eigentlich der Schutzengel Israels ist. Habt ihr das gewusst? Der Schutzengel Israels ist der Erzengel Michael. Woher wissen wir das? Daniel. Daniel 10, 21. Schaut einmal, was gesagt wird. Hier erscheint dem Daniel ein Engel und sagt Folgendes. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und nicht einer hält es mit mir gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Ja, euer ist wer? Das Volk Israel. Und der Erzengel Michael ist der Schutzengel Israels. So, die Erklärung ist, wie gesagt, dass dieser Erzengel Michael, besonders starker Engel, von Gott die Aufgabe bekommen hat, über Israel zu wachen. So wird zum Beispiel auch in Daniel 12, Vers 1 Folgendes gesagt. Ich lese diese Stelle für uns. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Not sein, wie noch keine war. Von welcher Zeit ist hier die Rede? Trübsalzeit und besonders die letzten 3,5 Jahre. Seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. So der Hinweis ist, dass besonders auch in der Trübsalzeit Erzengel Michael über Israel, das wahre Israel, wachen wird. Ja? Und das meint, wenn wir darüber nachdenken, dass ganz gleich wie schwach Israel politisch oder wirtschaftlich oder militärisch auch gewesen ist, sie sind es nicht mehr, aber die waren, aber ganz gleich wie schwach sie waren, das Bestehen Israels ist zugesichert aufgrund des Beistandes, den Gott selbst Israel gibt, unter anderem in dem Erzengel Michael. Warum denken wir, dass Israel in allen Kriegen seit dem Bestehen Israels 1948 keinen einzigen Krieg verloren hat, trotz der Übermacht gegen sie? Macht das Sinn? Macht überhaupt keinen Sinn, dass Israel gewonnen hat. Aber Gott hat Israel bewahrt. Und das Interessante ist, wir haben als Familie einmal hier in der Bibliothek, in Kelowna, eine Dokumentar-CD ausgeliehen, gerade über die Entstehung Israels und die Kriege Israels. Und der Mann, der als Journalist nach Israel gegangen ist, um das zu untersuchen, war ein säkulärer Jude aus New York. Und er berichtet von diesen Kriegen und er sagt, er versteht das selbst nicht, wie das sein kann, dass Israel immer noch existiert. Die Übermacht war zu groß. Und er kann es eben nicht erklären, warum nicht? Weil er eben diese geistliche Realität Gottes nicht akzeptiert hat. Ja, aber am Ende sagt er doch, es ist einfach ein Wunder, dass Israel immer noch besteht. Es ist ein Wunder Gottes. Und es ist auch so, ich habe gerade heute nochmal nachgeguckt, Israel hat, glaube ich, über 8 an die 10 Kriege geführt seit 1948. Keinen einzigen Krieg haben sie verloren. Sie sind seinerzeit nach Lebanon einmarschiert und dann mussten sie rausziehen und viele denken, dass sie in den Krieg gegen Lebanon verloren haben. Haben die nicht. Sie haben das Ziel, was sie hatten, erreicht. Und sie haben es verhindert, dass es immer wieder Terroranschläge aus Lebanon gegeben hat. Die UNO hat natürlich Druck gemacht. Oh, wie könnt ihr nach Lebanon reingehen? Israel rausgezogen, aber dann war es mit den Terrorangriffen so wie vorher vorbei. Sie haben ihr Ziel erreicht. Sie haben keinen einzigen Krieg verloren. Und so wird es auch bleiben. Es sind noch 3 Kriege, die Israel bevorstehen. 2 in der Trübsalzeit, 1 nach dem 1000-jährigen Reich. Keinen dieser Kriege werden sie verlieren. Keinen. Das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Unter anderem deshalb, wir verstehen, der Erzengel Michael streitet für sie. Nun, wir schauen noch einmal in unseren Text. Schaut in euren Text. Wir lesen davon, dass Satan aus dem Himmel hinausgeworfen wird ab Vers 7. Und wir fragen uns, naja, der ist doch schon aus dem Himmel verbannt worden. Ja, er ist. Und die Bibel spricht auch davon. Sie spricht davon in Jesaja 14, 12 bis 14. Sie spricht davon in Ezekiel 28, 14 bis 18. Und ich will uns auf eine besondere Stelle noch hinweisen, in der davon auch gesprochen wird und die wir vielleicht nicht so eingeschätzt haben. Schlagt bitte eure Bibeln auf. Lukas 10, Vers 18. Lukas 10, Vers 18. Ich gebe uns den Hintergrund zu dieser Passage. Wir erinnern uns, dass seinerzeit 70 Jünger Jesus nachgefolgt sind. Und diese 70 Jünger hat Jesus ausgesandt mit der Vollmacht, mit seiner Vollmacht. So, diese kommen nun zurück zu Jesus und sie erzählen Jesus, was sie alles erlebt haben. Und sie sagen, die Dämonen waren uns in deinem Namen untertan gewesen. So, sie waren ganz begeistert, dass sie diese Autorität im Namen Jesu tatsächlich hatten, dass die Dämonen auf ihr Wort gehört haben, im Namen Jesu. Im Namen Jesu haben sie die ausgetrieben. So, jetzt wird gesagt in 10, Vers 18, und hier spricht Jesus. Da sprach er zu ihnen, Jesus spricht zu den 70, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wann hat Jesus das gesehen? Von welchem Zeitpunkt spricht Jesus hier? Und die einzige Antwort ist diese: Jesus als Gott hat den Fall, den ersten Fall Satans gesehen, wie er stattgefunden hat, noch bevor die Menschen geschaffen worden sind. Und seine Argumentation ist die folgende, und das ist, was er seinen Jüngern sagt: Wenn der oberste der gefallenen Engel, Satan selbst, besiegt ist, dann ist es nur natürlich, dass seine mitgefallenen Engel, Dämonen, auch besiegt werden in und durch den Namen Jesu Christi. Jesus ist Gott. Jesus als die zweite Person des dreieinigen Gottes hat schon den ersten Fall des Satans miterlebt und gesehen. So, unsere Frage bleibt aber, ist in unserem Text hier in Offenbarung 12 von dem ersten Fall des Satans die Rede? Nein. Hier ist die Rede von dem zweiten Fall des Satans oder von der zweiten Entfernung des Satans aus dem Himmel, weil die Bibel davon spricht, dass Satan auch nach seinem ersten Fall noch Zugang zu Gott hatte. Ich weiß nicht, was die Arrangierung oder, sagt man das Arrangierung? No. Was das Arrangement gewesen ist zwischen Gott und Satan, was die Abmachung gewesen ist, aber wir wissen, dass Satan immer noch Zugang hatte zu Gott. Denken wir an Hiob. Geschichte Hiobs. Folgendes wird gesagt, Hiob 1, Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes, wer ist das? Das sind die Engel, vor den Herrn traten. Und unter ihnen kam auch, wer? Der Satan. Stellt euch mal vor. So, Satan hat Zugang zu der Gegenwart Gottes. Nicht nur das. Was sagt uns die Heilige Schrift, was er dort in der Gegenwart Gottes macht? Schauen wir in unseren Text. Was wird uns da gesagt? In Vers 10. Wir lesen, der Verkläger unserer Brüder, er ist der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt, Tag und Nacht. So, was macht Satan gerade jetzt in der Gegenwart Gottes im Himmel? Er verklagt euch und er verklagt mich. Was für üble Menschen ihr seid. Und er versucht es Gott, dem Vater, einzureden, dass ihr das Heil in Jesus Christus überhaupt nicht verdient. Und es ist wahr. Ihr verdient es nicht. Ich verdiene es nicht. Und wie gut ist es, dass wir in Jesus Christus den besten Rechtsanwalt haben vor Gott, den es überhaupt gibt. Jesus Christus vertritt uns vor dem Vater und er weist den Vater darauf hin, dass wenn wir unsere Sünden Jesus bekannt haben, wir reingewaschen sind von unseren Sünden. Dass wenn wir unsere Sünden bekannt haben und Jesus unser Leben anvertraut haben, er uns mit seiner Gerechtigkeit überkleidet hat. Satan hat das schon im Alten Testament gemacht, das sagt uns die Schrift, dass er die Heiligen verklagt hat. Hiob, aber nicht nur das, denken wir zum Beispiel an den Hohepriester Jeschua. Hesekiel 3, Vers 1. Und er ließ mich, hier spricht Hesekiel von sich selbst, er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Oder erinnern wir uns an das, was Jesus seinerzeit Petrus gesagt hat in Lukas 22, 31, 32. Hören wir genau hin. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie Weizen. Und das Wort für sichten ist hier, euch zu schütteln wie Weizen. Und der Hinweis ist, durch die Anfechtung prüfen. Das ist, was der Satan machen wollte mit den Jüngern Jesu. Und dann sagt Jesus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus gerade jetzt euch das sagen würde? Dass Satan begehrt, euch zu sichten. Und ich bin mir sicher, er will das. So, wenn Satan als der Verkläger der Brüder bezeichnet wird, in der Schrift, der Tag und Nacht die Gläubigen vor Gott beschuldigt, dann ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland kennen und als ihn als unseren Beistand, als unseren Advokaten und Hohepriester auch kennen, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Ohne Jesus kommen wir nicht aus. Kommen wir zurück zu unserem Text. Das Wort Gottes sagt uns, dass in der Mitte der Trübsalzeit Gott der Vater, den Satan durch den Erzengel Michael aus dem Himmel zum zweiten Mal und zum letzten Mal hinauswerfen wird. Und drei Dinge werden uns aufgezeigt, was passieren werden, wenn das geschieht. Erstens wird von der Freude im Himmel gesprochen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr in der Gemeinschaft seid mit Leuten, die euch wirklich unangenehm sind, die euch so richtig auf die Nerven gehen und dann werden die Leute weggeholt irgendwie und ihr könnt aufatmen. Denkt, wow, ich brauche das nicht. Ja, das ist so herrlich, einfach in der Gemeinschaft solcher zu sein, die gleichgesinnt sind und dass dieser widerliche Bursche weg ist. Gibt's, solche Leute gibt's. So, und deshalb wird auch gesagt, die Freude wird im Himmel sein. Warum? Weil der Satan beseitigt ist. Zweitens wird uns gesagt, dass Satan nun erkennt, dass seine Zeit knapp bemessen ist. Nur noch 3,5 Jahre. Woher weiß er das? Na, Satan ist ein sehr guter Student der biblischen Prophetie. Er weiß ganz genau, welcher Zeitpunkt ist. Er weiß ganz genau, dass nach 3,5 Jahren er für 1,000 Jahre gebunden sein wird. So, das sind keine schönen Aussichten für ihn. Und aufgrund dessen, weil er das weiß, ist er sehr zornig. Und das ist das Dritte, was geschehen wird. Er wird mit Zorn auf die Erde kommen. So, und dann können wir uns vorstellen, was auf der Erde dann auch passieren wird, wenn er zornig hier ankommt und sich richtig austoben will. Und deshalb wird die zweite Hälfte der Trübsalzeit auch die große Trübsalzeit gemeint. Satan selbst wird seinen Zorn austoben durch Ereignisse, die hier stattfinden werden auf der Erde und die einfach schrecklich sein werden. Hören wir, was uns gesagt wird in Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wer wohnt im Himmel? Wer wohnt im Himmel? Wer wird sich freuen? Natürlich die Engel. Natürlich die Gemeinde Jesu Christi, die schon im Himmel ist. Ja? Und natürlich auch die Märtyrer, die im Himmel sein werden. Oder die Seelen der Märtyrer wird sich aufreuen, dass der Feind Gottes endlich aus der Gegenwart Gottes verbannt ist. Und dann wird gesagt, weh denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn. So, er kommt verärgert, ja, weil er herausgeworfen worden ist. Da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. 3,5 Jahre und dann ist Geländeende. Ja, dann wird er für 1,000 Jahre gebunden und dann hat er noch eine Möglichkeit zu rebellieren und Menschen zu verführen, die er wahrnimmt und dann wird er in den Feuersee geworfen. Lass mich ganz kurz zur Landung ansetzen hier nun und zum Schluss unserer Betrachtung Folgendes sagen. Und das ist wichtig, dass wir das noch einmal hören, auch wenn wir es kennen von Kindesbeinen an. Verstehen wir, dass das, was wir hier lesen, das Wort unseres himmlischen Vaters an uns ist? Verstehen wir das? Wir sollten das verstehen. Und wenn es das Wort des himmlischen Vaters an uns ist, dann ist es wichtig. Und zwei Dinge sollen uns unbedingt bewusst sein, hörend, was auf die Menschen noch zukommt. Erstens, wir müssen den Heiland Jesus Christus, den einzigen Heiland, den Gott uns gibt, Jesus Christus, als unseren persönlichen Herrn und Heiland kennen. Es hilft nichts, wenn unsere Eltern gläubig sind. Es hilft nichts, dass unsere Großeltern Prediger waren, Evangelisten waren, Jesus als ihren Heiland kennen. Ihr müsst persönlich euren Heiland, diesen Heiland, wunderbaren Heiland Jesus Christus kennen. Ihr müsst. Ohne Jesus haben wir keine Hoffnung. Habt ihr keine Hoffnung? Ich habe keine Hoffnung ohne Jesus. Ohne Jesus werden wir nie Sündenvergebung haben. Wir werden nie und nimmer die Gerechtigkeit besitzen, die notwendig ist, um vor Gott bestehen zu können. Und zweitens, ohne Jesus als unseren Advokaten, als unseren Beistand, als unseren Hohepriester, der uns vor dem Vater vertritt, sich für uns einsetzt, werden wir nie und nimmer unsere ewige Heimat erreichen. Und das bedeutet, wir sind 100% abhängig von Jesus Christus und seiner Gnade. Überhaupt keine Frage. So, ihr seid nicht nur abhängig von Jesus Christus in der Bekehrung und dann, ja, ich schaffe das schon. Nein, ihr schafft das nicht. Ihr seid auch abhängig von Jesus Christus in der Heiligung, im richtigen Leben. Und wenn wir einst im Himmel einziehen werden in die Gegenwart Jesu und wenn Jesus uns empfängt mit diesen Worten, gehe ein zu deines Herrn Freude, dann ist es 100% Gnade und nicht, weil ihr was richtig gemacht habt oder weil ich etwas richtig gemacht habe. So, die Herausforderung des Wortes Gottes an uns heute Morgen ist es halt diese, die wir jeden Sonntag auch hören. Du musst Jesus Christus dein Leben übereignen. Du musst Buße tun für deine Sünde, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ohne Jesus hast du keine Sonne, keine Hoffnung. Du musst von neuem geboren werden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und du kannst das nur, wenn du wirklich aufrichtig deine Sünden Jesus bekennst und wenn du im Gehorsam dich diesem wunderbaren Heiland unterstellst. Und alles andere macht Jesus. Die Wiedergeburt ist nicht etwas, was ich bewerkstellige oder ihr bewerkstelligt, das ist etwas, was der Heilige Geist macht. So, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben. Das ist das Wort für die gläubigen Menschen. Wenn wir unsere Sünden noch nicht bekannt haben, Jesus Christus, gilt das für uns nicht. Dann müssen wir unsere Sünden bekennen, zu Jesus kommen und ihn darum bitten, dass er uns reinigt. Und Jesus wird, das hat er versprochen. Und dann wird etwas geschehen, was ich mit meinen Worten nur mit Wiedergeburt erklären kann oder bezeichnen kann. Es ist etwas, was Gott tut durch den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt und uns regeneriert. Und plötzlich haben wir einen ganz anderen Geschmack. Plötzlich haben wir Freude, wollen wir das Wort Gottes lesen. Plötzlich haben wir keine Lust mehr an der Welt. Die Welt ist für uns wie eine Kloake. Plötzlich werden diese Dinge, die das Wort Gottes uns offenbart, zum Beispiel das Kommen des Reiches Gottes, etwas Herrliches. Ich kann es nicht abwarten, dass Jesus kommt und sein Reich hier aufbaut. Und die Gegenwart unseres Herrn Jesus wird für uns wichtig sein, ja, mehr als alles andere. Das war viel, was ihr heute gehört habt. Möge der Herr sein Wort an uns segnen und uns prägen in seinem Wort und durch sein Wort. Lasst uns noch einmal beten, wir verneigen uns, ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wie gut haben wir es, dass wir nicht als Unwissende in dieser Welt leben, wer du bist, was du tust und was du noch tun wirst in der Zukunft. Wir wissen um diese Realität ganz genau. Und nicht nur das, Herr Jesus Christus, du gibst uns deinen Heiligen Geist, dass wir eben in dieser Gewissheit leben können, dass der Himmel für uns bereitet ist. Du bereitest eine Stätte für uns schon seitdem du weggegangen bist. Und wie herrlich wird das sein. Wir können nur staunen über diese Vorrechte, die du uns darreichst. Herr Jesus, wir lieben dich, wir loben dich, wir preisen deinen heiligen Namen und wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst. Wir danken dir für deine Liebe. Amen. Amen.